Moin Justus, du mal ganz kurze Frage. Also meine Aufnahme kommt heute Abend oder so. Aber nur mal zu dieser ganzen Dixi-Klo-Thematik. Ich finde es krass, nach dem abstandsweise geilen Song, dass der so viel negative Kritik geerntet hat. Ich weiß nicht, wer von euch beiden den Post bei Twitter geschrieben hat, aber ich verstehe das absolut nicht. Also ich fand es total geil, dass man den gemacht hat. Klar, man muss jetzt nicht 3 Jahre noch drauf rumreiten auf dem Song. Aber man kennt die Hansa-Szene, man weiß, was die für Werte und für ja, Sachen vertreten. Man weiß, wie sie in den letzten Auftritten waren, dass die unsere Flaggen verbrennen, dass die unsere Sanitäranlagen kaputt machen. Man weiß einfach, wie die drauf sind. Und dann fand ich den Song total geil. Der hat uns alle zum Schmunzeln gebracht, der war super. Und ja, ich würde einfach mal deine Meinung dazu wissen, wie du das alles fandest. Ja, sag doch mal.
Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
Ahoi, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur 120. Folge von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus
und der Pfeffersack Ansgar. Und lieber Pfeffi, wir sind mal wieder per Standschaltung miteinander verbunden. Du bei dir zu Hause, ich bei mir. Und ich habe hier neben mir noch einen zweiten Screen stehen heute und da läuft gerade live ein Fußballspiel. Hast du das auch bei dir?
Ich schaue mir auch gerade Schalke gegen Düsseldorf an, wobei es bei mir auf dem Fernseher nebenan im Zimmer läuft. Ich kann das jetzt gar nicht sehen, weil ich nicht um die Ecke gucken kann. Ich habe es aber bis gerade so ein bisschen geguckt, also quasi bis zur 30. Minute, bis wir dann angefangen haben.
Ja, ach so.
Okay. Da stand es doch 0-0 und Terodde ist schön durch die Düsseldorfer Abwehr gepflügt.
Ja, das stimmt. Das geht hoch her. Das ist schade, dass du das hier so nebenher laufen hast, weil das kann man ja auf Sport1 auch einfach streamen. Ne?
Dafür bräuchte ich jetzt aber noch einen zweiten Monitor. Und auf dem einen Monitor habe ich ja dich.
Nö, das könntest du auch bei dir so klein oben noch auf dem extra Tab
ja,
machen.
Okay.
Aber das ist zu viel.
Ich möchte mich natürlich auch so ein bisschen auf den Podcast hier konzentrieren. Aber du hast recht, es ist für uns beide ein wichtiges Spiel.
Es ist ein sehr wichtiges Spiel. Es ist Samstagabend natürlich und genau, wir haben uns überlegt, wir machen den Podcast einfach heute schon mal, weil unsere beiden Teams ja schon gespielt haben und gucken nebenher noch so ein bisschen, was die Konkurrenz macht, weil das ist ja wirklich für uns beide noch wichtig, ne? Also für euch hauptsächlich, würde ich mal sagen, weil das ist euer direkter, also ihr seid die direkten Verfolger und bei uns ist es so, wenn die heute verlieren, können wir nächste Woche direkt aufsteigen.
Das Gute ist, wenn Düsseldorf heute gewinnt, dann könnt ihr nächstes Wochenende nicht im Volksparkstadion den Aufstieg feiern.
So rum kann man das auch sagen, genau.
Das wäre der kleine Trost, wenn sie jetzt gewinnen. Aber eigentlich wollen die HSVer sie natürlich verlieren sehen, um noch den Hauch einer Chance zu bewahren, doch noch
auf. Das ist richtig. Okay, pass auf, dann lass uns doch mal einfach zu dem hier kommen.
Schatz, wie war dein Wochenende?
Ansgar, ich möchte dir gerne eine Frage stellen.
Mach mal.
Und zwar, sind wir jetzt Stadtmeister oder seid ihr es noch? Stand jetzt.
Also das letzte Spiel ging ja unentschieden aus, wenn ich mich recht entsinne, oder nicht? Und
das letzte Derby, ja.
Das letzte Derby.
Genau.
Naja, also die Stadtmeisterschaft wird ja immer im direkten Duell entschieden, oder wieso?
Das ist so ein bisschen die Frage. Wer ist denn ist man Stadtmeister, wenn man das Derby gewinnt, oder ist man Stadtmeister, wenn man vor dem anderen in der Tabelle?
Ach so, am Ende der Saison meinst du?
Genau, weil wir haben es ja geschafft, dass wir zum insgesamt zweiten Mal in der Geschichte beider Vereine vor euch in der Tabelle eine Saison beenden werden, ne?
Wann habt ihr es denn schon mal geschafft?
Ach, das war irgendwie, weiß nicht, ich glaube, die allererste.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das Schlimme ist doch, dass es
nee,
das erste
nee, nee,
Mal.
Es war schon mal irgendwie 53 oder 56 oder so, keine
Ahnung.
Ach so,
Ahnung. 53 oder 56?
Ja.
Da gab es doch keine zweite Liga.
Du musst es mal googeln. Es gab schon, also wir haben schon mal vor euch in der Liga gestanden am Ende.
Okay, aber dann,
ich kenne jetzt nicht das genaue Jahr und die genaue Liga-Bezeichnung.
Das okay, war aber dann vor der Bundesliga quasi.
Wahrscheinlich, ja, das kann sein. Ja. Das erste Mal seit 70 Jahren, glaube ich. So könnte man es umschreiben.
Da die Bundesliga ja noch jünger ist als 70, war das dann also noch vor der Bundesliga.
Gut. Es ist euch wichtig, ne? Es ist euch unglaublich wichtig, dass ihr, dass es um Gottes Willen bitte das erste Mal ist und dann auch ganz schnell wieder vergessen. Aber der Stachel sitzt tief. Ich finde es schön. Deswegen frage ich dich halt auch, also sind wir jetzt Stadtmeister, wenn wir vor euch in der Tabelle stehen am Ende der Saison, oder geht es jetzt wirklich nur um unser Derby, was ja nächste Woche ansteht?
Also bislang war es ja immer so, dass die Stadtmeisterschaft im direkten Duell ausgemacht wurde.
Ja.
Denn wir waren ja nicht Stadtmeister dadurch, dass wir vor euch in der Tabelle standen. Wir standen ja immer in der Tabelle vor euch. Und trotzdem habt ihr dann, wenn ihr gegen uns gewonnen hattet, reklamiert, Stadtmeister zu sein, auch bis zum nächsten Derby.
Was ihr aber auch immer angezweifelt habt. Genau,
wenn ihr jetzt die Regeln ändern wollt, weil das für euch besser passt, dann wundert mich das überhaupt
nicht. Nee, also HSV-Fans haben das ja gerne angezweifelt, ob es denn überhaupt so ist, weil ihr ja eigentlich immer Stadtmeister schon wart. Das Derby ist, das ist dann ja, das zählt ja gar nicht.
Wir waren immer die bessere und größere Mannschaft und das sind wir jetzt nicht mehr. Ich schenke mir jetzt erstmal was zu trinken ein. Diesmal gibt es kein Bier, sondern ein Weißwein, ein Grauburgunder, passend zur Spargelzeit.
Ach so, ich dachte schon zum Wetter, grau. Aber das ist ja gar nicht mehr.
Naja, es ist ja eigentlich, ich finde, Weißwein ist ja so ein schönes Sommergetränk. Ne?
Und außerdem ist das Wetter ja auch gar nicht mehr grau. Es ist ja, der Sommer hat ja Einzug gehalten dieses Wochenende.
Ja, wobei es hat hier gerade geregnet. Also ich weiß nicht, ob es bei euch im Buchholz auch gerade geregnet hat.
Nee, bei uns ist richtig schöner blauer Abendhimmel. Nee,
bei uns kam es tatsächlich gerade hier nochmal eine halbe Stunde runter.
Ja, okay. Gut, pass auf, soll ich mal anfangen mit unserer kurzen Spielzusammenfassung? Ja, wir haben ja schon am Freitag gespielt. Ich glaube, man kann sagen, ausnahmsweise sitzen wir beide mal gut gelaunt zusammen hier.
Ja, durchaus.
Zusammen, ne? Es ist nicht so, dass einer irgendwie jammert
Nein.
Ja. Unser Spiel. Also wichtig, zuerst kann man schon mal sagen, es blieb zum Glück friedlich. Ne? Es war ja das etwas ängstlich erwartete erste Derby, was wir jetzt haben, von den zwei, die jetzt kurz nacheinander folgen. Es stand ja unter schlechten Vorzeichen. Wir wussten ganz genau, mit unserem Erzfeind Hansa, unser Erzrivale, kommt jemand ans Millerntor, bei dem es die letzten Male immer ziemlich dramatisch herging. Die Fans haben sich extremst daneben benommen. Dadurch waren irgendwie 100, wenn nicht sogar 1000 Schaften Berittene und sonst welche Polizei irgendwie aktiviert worden, um das zu verhindern. Und es ist auch tatsächlich ruhig geblieben.
Wasserwerfer standen bereit.
Es stand alles bereit, genau. Und gerade eine große Chance für Schalke, sehe ich hier gerade. Schalke kommt ein bisschen, kommt besser ins Spiel jetzt.
Ja, waren vorhin auch, fand ich auch besser vorhin.
Steht noch 0-0. Aber ist ja ausgeglichen. Genau. Also, ich muss sagen, die erste Halbzeit war eine der frustrierendsten ersten Halbzeiten, die ich diese Saison von meinem Team gesehen habe. Hansa stand extrem hoch und unsere Elf hat es einfach nicht geschafft, von hinten irgendwie rauszuspielen. Gefühlt ging es immer nur bis zur Mittellinie, dann gab es einen Ballverlust oder es musste wieder hinten rumgespielt werden und neu aufgebaut werden. Der ballführende Spieler bei uns wurde immer sofort angelaufen und teilweise gedoppelt. Und dadurch kam halt überhaupt kein Spielfluss zustande. Ja. Wir hatten, schätze ich mal, 90% Ballbesitz, aber so gut wie keine Torschance in den ersten 10 Minuten. Das war echt der Hammer. Und wir hatten auch innerhalb der ersten Halbzeit ein paar Mal richtig Glück, muss man sagen. Beziehungsweise mal wieder einen überragenden Keeper. Denn Rostock konnte durchweg gefährliche Nadelstiche setzen. Die Mannschaft war echt top eingestellt von Mersat Selimbegovic. Der Trainer der Rostocker, den ich übrigens, muss ich sagen, echt sympathisch finde. Ich weiß nicht, hast du mal so Interviews mit dem gesehen? Das ist echt ein cooler Typ, finde ich.
Ja, ich habe den, der war ja auch schon vorher bei anderen Vereinen und der war, ich weiß gar nicht mehr genau, ob bei Hannover. Ich muss sagen, er ist mir schon als jemand in Erinnerung geblieben, der jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich dann immer war bei den Vereinen.
Nee, erfolgreich nicht, das stimmt. Aber er hat so eine gute Art, irgendwie, finde ich. Sehr ruhig und klar. Und trotz der Niederlage in der PK nach dem Spiel auch überhaupt nicht angefressen, hatte keine Beschwerden in irgendeine Richtung, wie es ja so manche andere Trainer machen. Die wir hier so kennen.
Also ein sympathischer Rostocker.
Ja, mal ein sympathischer Rostocker, genau. Ja, zurück zum Spiel. Also, mein Team biss sich die Zähne aus und es dauerte geschlagene 13 Minuten bis zur ersten Halbchance, die sie hatten.
Ja.
In der 19. Minute gab es dann eine fette Chance für Rostock durch Perea.
Warte mal ganz kurz, war bei dieser Chance in der 13. Minute, also einmal hat doch Jonas David euch da so weggegrätscht, ne? Der Ex-HSV, Jonas David. Ich weiß nicht genau, welche Chance. Also einmal.
Meinst du diese Riesenchance von Eggestein, oder?
Ja, das kann sein. Ich weiß es nicht mehr genau. So einmal ist der so richtig schön da reingegrätscht und hat den Ball weggehauen.
Ja, das war, wo Eggestein allein aufs Tor zurannte. Ja, genau, Ende der ersten Halbzeit. Ja, genau. Das ist
ja, okay. Das stimmt. Das war 41. Minute, genau.
Ja, so war es, genau.
Das ist mir irgendwie aufgefallen. Ich hatte das Gefühl, dass Eggestein so ein bisschen im Gym gewesen sein muss. Jedenfalls schien er mir deutlich kräftiger als noch zu HSV-Zeiten.
Wie?
Eggestein? Nee, nicht Eggestein, sondern, sorry, Jonas David.
Ach so.
Schien mir als
so,
sei Jonas David kräftiger als noch
zu HSV-Zeiten. Wollte gerade schon sagen, ja. Eggestein ist so ein kleines Kraftpaket, aber schon immer gewesen, eigentlich.
Ja.
Ja, weiß nicht, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Auf Jonas David. Das ist mir egal. Genau, also es gab eine fette Chance für Perea, der plötzlich durch war. Es gab, glaube ich, irgendwie einen Fehlpass. Es waren relativ viele unpräzise Bälle, Fehlpässe bei uns. Also man merkt auch so ein bisschen die Nervosität, muss man sagen. Aber Vasil hat den Schuss gut pariert und ich glaube, es wäre auch abseits gewesen. In der 33. Minute, dann gab es die gefährlichste Aktion der Rostocker, wo auch wieder Perea durch war, diesmal auf der anderen Seite. Und der Typ hat echt ein enormes Tempo, muss man sagen. Der Typ ist zwar nicht so der das Monster im Abschluss, aber er ist halt mega schnell und erarbeitet sich dadurch immer gute Chancen. Hätte eigentlich das 0-1 sein müssen, muss man sagen. Ja. Wenn Nikola Vasil da nicht so fantastische Reflexe gehabt hätte. Also den hat er noch so gerade um Pfosten rumgekratzt. Und da dachte ich auch schon so, oha, das wird kein Spaziergang heute.
Ja, also Rostock überraschend stark.
Überraschend, sehr, sehr gut eingestellt taktisch. Mhm. Und wirklich gut gemacht. Hellwach hat uns echt viele Probleme bereitet. Weil es haben ja viele schon im Vorfeld überlegt, so wie hoch gewinnen wir jetzt heute, die pusten wir weg. Aber dass die in der Tabelle auf dem 16. Platz stehen, akut abstiegsgefährdet sind, hat man an dem Tag nicht gemerkt. Außer, also ich meine, gut, ihr Spielprinzip war halt ein komplett anderes, ne? Also die haben sich halt rein auf
Zerstören.
Auf Zerstören und Konterfußball verlegt, was ja auch nicht unbedingt eine Spitzenmannschaft ausmacht, aber das haben sie wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und es hätte leicht auch irgendwie 0-1 stehen können zur Halbzeit. Genau, dann kam die eben gerade angesprochene Szene, ich glaube 41 oder 43 Minuten, keine Ahnung, beste Chance in diesem Spiel für uns, wo dann, das war so ein Ball von Connor Metcalf, den er bei uns auf Höhe des Strafraums, so ein Ball, den er so klärend rausgeschossen hatte. Und ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder nicht, wahrscheinlich schon. War nämlich ein ziemlich genialer Pass hinter die Abwehrreihe der Rostocker und Eggestein und Afolayan waren plötzlich durch. Die liefen beide vor den Rostocker Abwehrspielern aufs Tor zu und Eggestein, muss man sagen, das war echt schwach. Also der hatte zwei Spieler hinter sich, der hätte nur querlegen müssen nach rechts auf Afolayan. Der wäre völlig frei vom Tor gewesen. Aber er hat das irgendwie, also er ist auch nicht, man muss auch sagen, er ist nicht der Schnellste, leider. Er ist zwar technisch gut, aber nicht so schnell und hat sich dann tatsächlich doch noch ablaufen lassen von Jonas David und der hat ihm dann noch den Ball in letzter Sekunde vom Fuß gespitzelt und das war wirklich. Es hätte ein Tor sein müssen wieder.
Also Eggestein ist einer, der hat so ein bisschen Schwächen im Abschluss, ne, für einen Stürmer.
Naja, mit dem Fuß ist er nicht so gut, aber mit dem Kopf ist er erstaunlich gut, dafür, dass er so klein ist. Ist ein komischer Spieler irgendwie. Also der Typ hat sehr großes taktisches Verständnis, technisch unglaublich gut und eiskalt im Abschluss, aber manchmal ist er auch kläglich, so wie in dieser Szene.
Aber er hat doch jetzt einfach nicht besonders viele Tore geschossen, oder nicht?
Doch, der steht, glaube ich, bei 10 Toren. Den Saison
wirklich?
Ja, doch.
Na gut, aber er hatte doch mal auf jeden Fall so eine Durststrecke.
Er hatte eine Durststrecke und dann hat er aber zwischendurch immer wieder mal so einen Lauf, wo er dann so 4-5 Spiele in Folge scored. Aber
ich will nichts gesagt.
Aber die meisten tatsächlich mit dem Kopf, interessanterweise. Mhm. Also, ja. Gut, es ging mit 0-0 in die Kabine und danach kam aber ein anderes St. Pauli raus auf den Platz, was sehr gut war. Es gab erstaunlicherweise keine Wechsel. Ich hätte damit gerechnet, dass er jetzt Saad reinbringt oder so, um das Ganze so ein bisschen aufzumischen, ein bisschen quirliger daherzukommen. Es war doch insgesamt einfach etwas ideenlos und sehr behäbig. Eigentlich brauchte man so einen Spieler, der jetzt so ein bisschen frischen Rind und frischen Wind und Kreativität reinbringt. Aber es gab nur leichte Anpassungen in der Positionierung einiger Spieler, wie ich dann nachher in der Pressekonferenz erfahren habe. Was allerdings sehr viel bewirkte. Und genau, St. Pauli also super druckvoll, holte auf einmal einen Eckball nach dem anderen raus und in der 52. Minute dann Ecke von links, Marcel Hartl das Ding wie immer reingekickt und Jackson Irvine Kopfball und das 1:0. Das 10. Ja. Eckballtor für uns in dieser Saison.
Ich muss sagen, also Ecken könnt ihr.
Ja, das rettet uns im Moment gerade alles, ne?
Diese Eckballtore. Habe ich doch letzte Mal schon gesagt, dass Nemeth, euer Co-Trainer, das immer einstudiert.
Genau, das habe ich inzwischen bestätigt, genau. Peter Nemeth ist zuständig für die offensiven Eckstöße. Und ich habe jetzt gelernt, dass unser Torwarttrainer Marco Knob zuständig ist für die Verteidigung von Eckbällen, was sie auch sehr gut gemacht haben.
Bei uns hingegen ist Nemeth der Garant dafür, dass keine Tore fallen.
Ja, das hast du recht. Ja, genau. Und dann stand es 1:0 und ich fasse es jetzt nochmal schnell zusammen. Danach passierte nicht mehr so viel. Mhm. Es gab noch viele, viele gelbe Karten für die Rostocker. St. Pauli weiterhin druckvoll, dominant, aber eben halt auch nicht mehr so, dass es noch irgendwie eine wirklich ernstzunehmende Torschance gab. Wir haben sehr solide verteidigt. Zum Schluss rannte Rostock natürlich nochmal an mit allem, was sie hatten. Und kam aber auch nicht mehr wirklich gefährlich vor das Tor. So endete das Ganze dann mit dem 1:0 Heimsieg. Sehr, sehr wichtig für uns. Sowohl jetzt von der Tabelle her, als auch natürlich in diesem brisanten Derby sind wir jetzt ungeschlagen gegen die Rostocker zu Hause.
Ja. Ich kann dir sagen, ich habe so ein kleines Erlebnis, was ich mit dem Spiel verbinde, ja, was dazu geführt hat, dass ich erst ab der 60. Minute am Freitagabend einschalten konnte.
Ja.
Und zwar kam ich aus der Stadt und wollte mit der Bahn, also mit der S3 zurückfahren und wollte, bin aber Elbbrücken in die U-Bahn gestiegen, in die U4, und die war schon total voll, was sie normalerweise nicht ist, aber sie war wirklich brechend voll.
Ja.
Und es stellte sich heraus, dass ja am Hauptbahnhof die Zugentgleisung, da ging gar nichts mehr, deswegen wurden die Leute alle umgeleitet. Ich war dann in Elbbrücken, ich hatte von da auch so ein Foto, was auf unserem Twitter-Account getwittert, von dort aus, mit den ganzen Leuten, die da standen. Ja. Und es ging halt überhaupt kein S-Bahn-Verkehr mehr. Ich habe auch ewig gebraucht, mehrere Stunden noch, um zurückzukommen.
Ja.
Ich bin dann irgendwann von Elbbrücken nach Veddel gelaufen, zu Fuß, über die Elbbrücken. Und da kamen mir die ganzen da kamen mir viele St. Pauli-Fans entgegen, zu Fuß, die mir echt leid taten, weil es war jetzt völlig klar, dass die es nicht mehr ins Stadion rechtzeitig schaffen würden.
Ja. Ja, es soll auch eine ganze Gruppe von Rostocker-Fans es nicht geschafft haben, ins Stadion zu kommen.
Genau, das stimmt. Die hatten da aber zumindest jetzt keine Trikots, oder die waren nicht erkennbar. Ich habe da nur so viele St. Pauli-Fans gesehen und die taten mir echt leid, weil
ja,
es war klar, dass die es nicht mehr zum Anpfiff schaffen würden.
Aber nee. Gut.
So war das.
Okay, prima. Dann kommen wir doch jetzt mal zu eurem Spiel von heute Nachmittag.
Ja. Ja, heute 13 Uhr in Braunschweig. Braunschweig hatte ja gerade so einen Lauf.
Mhm.
Ich habe das Spiel übrigens gesehen in Großborstel, also quasi auf dem Fußballplatz. Da ist ich weiß nicht genau, welcher Fußballverein, da ist SV Großborstel. Da hatte mein Sohn ein Fußballspiel mit seiner Mannschaft. Und ich saß im Vereinsheim und man konnte da auf dem großen Screen sehen und gleichzeitig das Spiel von meinem Sohn auf dem Feld. Das war sehr schön. Also ich konnte beide parallel sehen.
Ja, schön.
Tatsächlich fielen auch die Tore so ein bisschen parallel, jedenfalls am Anfang, bis die ersten beiden jedenfalls. Das war auch ganz lustig. Und
waren das denn da alles HSV-Fans oder wurde das?
Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja. Das. Obwohl, nein, da saß sogar ein Mädel mit einem St. Pauli-Shirt vor mir. Aber ansonsten muss man sagen, so der Hamburger Amateurfußball, das sind eher keine Zecken, das sind eher so HSVer.
Ist halt so Vorstadt, ne?
Also Großborstel jetzt nicht, nein.
Nee. Aber ihr.
Nein, ja.
FC Süderelbe.
Ja gut, aber wir waren jetzt da in Großborstel.
Ja gut.
Es war so, dass Ferrei ja sozusagen nach Hause gekommen ist an seine alte Wirkungsstätte, an die Hamburger Straße, wurde dann auch immer ausgepfiffen, was ich ja immer ganz miserabel fand. Es war ja so ein Spiel, wo es eigentlich konnten so ein bisschen befreit eigentlich aufspielen, weil es war irgendwie klar, für den HSV wird nicht mehr viel zu holen sein. In dieser Saison.
Ja.
Und es war dann auch so, also ich hatte sehr gedämpfte Erwartungen. Und dann gab es auch in der 8. Minute so einen ganz komischen Pass von Glatzel, der ihn so verlagern wollte, so ein Querpass im Mittelfeld, der auch irgendwie aber so drei Meter an dem vorbeiging, wo er eigentlich an dem Spieler, wo er ihn eigentlich hinspielen wollte, dachte ich schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also Braunschweig war dann auch einfach zu schwach, um daraus was zu machen. Mhm. Und da dachte ich, das kann ja mal wieder was werden hier. Aber dann fiel doch nach 10 Minuten schon das erste Tor für den HSV. Mhm. Und zwar durch Glatzel,
ja,
der ja wohl vorher krank war. Also es war wohl ihm wohl irgendwie schlecht oder fiebrig oder irgendwas, was auch immer. Und aber kurz vorher hat er dann gesagt, er kann doch spielen. Und das war auch gut so. Den haben wir dringend gebraucht. Und es war ganz bemerkenswert herausgespielt. Gab erstmal so eine hohe Flanke auf die Seite. Ich glaube, dann hat Königsdörfer ihn da so ungefähr an der Torauslinie noch weggekratzt, hat ihn wieder nach hinten gespielt. Dann haben sie so nach hinten wieder an den 16er. Und vom 16er hat Poreba ihn dann sehr schön irgendwie da so einmal durch die Rostocker durch, also erst Ferrei auf Poreba und dann Poreba auf Glatzel und Glatzel hat ihn dann verwandelt. Das war ganz bemerkenswert, wie so eine so sehr, sehr verkurvt dadurch, durch den Strafraum. Ganz, ganz schön anzusehen. Und dann...
Ich muss sagen, ich habe euer Spiel überhaupt nicht gesehen. Ich habe das nur am Ticker mitverfolgt und mich gewundert, dass es da ständig klingelte bei euch.
Ja, ständig klingelt ja nun für unsere Verhältnisse vielleicht schon. Ja. Es war so ein bisschen das Spiel, was ich mir immer wünsche, eigentlich so ein entspanntes 3-0 am Nachmittag, auch wenn es jetzt ein 4-0 wurde. Aber so eigentlich eins, was nicht so wirklich in Gefahr war, wobei man muss sagen, einmal kam es dann doch in Gefahr. Glatzel hat dann in der 20. Minute mit der Brust nach einer Flanke von Königsdörfer das 2-0 gemacht, wirklich so mit der Brust reingedrückt. Damit hat er dann auch schon fast seine Schuldigkeit für den heutigen Tag getan. Er wurde dann irgendwann in der 70. Minute wurde er ausgewechselt für Nemeth, der aber auch wieder glücklos blieb. Nemeth hat irgendwie einmal den Pfosten getroffen, konnte einem so ein bisschen leid tun. Aber es gab tatsächlich noch, ich glaube, in der Anfang der zweiten Halbzeit, 49. Minute.
Der vermeintliche Anschlusstreffer, ne?
Genau, der vermeintliche Anschlusstreffer.
Ja.
Das
wurde vom VAR wieder aberkannt, ist das richtig?
Genau, weil Raab schon auf dem Ball quasi drauf lag und dann kam ein Rostocker, hat ihn da irgendwie so rausgewühlt und Muheim selber wollte dann sozusagen klären, hat aber irgendwie einen Schritt noch zu viel mit dem Ball gemacht, ist dann auch noch sozusagen vors Tor mit dem Ball gelaufen, dann kam ein Rostocker und hat ihn reingezimmert. Da stand es dann sozusagen vermeintlich 2-1, aber weil Raab den Ball schon unter Kontrolle hatte, wurde das Tor dann wieder aberkannt. Der Braunschweiger Trainer hat sich wahnsinnig aufgeregt.
Ja.
Und danach war es auch wirklich so sonniger Samstagsfußball.
Ich glaube, das Problem, was ich so in den Kommentaren irgendwie so halb mitgekriegt hatte, war irgendwie, es wurde nicht als faul gewertet, dass Raab dem wurde irgendwie auf die Hand gestiegen aus Versehen, ne? Mit dem Fuß.
Es gab eine gelbe Karte für den
irgendein Braunschweiger-Fan meinte, es wäre ja gar nicht als faul gewertet worden, insofern hätte man es ja auch einfach weiterlaufen lassen können. Aber
es war mal insofern ganz interessant, als dass es ja auch schon im letzten Spiel gegen Kiel diese Diskussion gab, dass Raab, wurde er jetzt gefoult oder nicht, und das war zumindest jetzt etwas ausgleichende Gerechtigkeit, dass man gesagt hat, jetzt wurde er gefoult.
Aber es wird schon ziemlich viel auch momentan für euch entschieden. Also so strittige Situationen, muss ich sagen. Das war doch in eurem letzten Spiel auch, da wurde doch auch ein Tor aberkannt irgendwie. Oder ein Handspiel.
Also das letzte Spiel,
oder so.
Das letzte Spiel haben wir gegen Kiel verloren und da gab es diese Situation mit Raab, das daran erinnere ich mich.
Ja, es gab mehr
als umstritten war. Das wurde jetzt sicherlich
kurz vor Halbzeit, weiß ich noch, hätte es irgendwie Elfmeter geben können. Für die anderen gab es dann aber nicht.
Ja, war das Reis? Oder?
Es war auch so, also strittig, würde ich mal sagen. Und dann, also ihr habt so ein bisschen Glück mit Schiedsrichterentscheidungen gerade.
Empfinde ich jetzt überhaupt nicht so. Ich glaube, es war da auch die komplett richtige Entscheidung einfach. Also bist natürlich dann nie so ganz sicher, aber es war wirklich die komplett richtige Entscheidung.
Ja.
Nee,
gut, alles klar, dann lass weitermachen.
Also Bakariatta hat dann auch mal wieder getroffen in der 69. Minute. Und zwar, Jatta war gerade eingewechselt worden, ebenso wie Okugawa, der tatsächlich mal eine ganz gute Aktion da nach vorne hatte da reingeflankt, dann ging der Ball, irgendjemand in der HSV hat dann geschossen, der wurde abgefälscht. Jatta hat ihn sich dann geschnappt und versenkt. Bisschen glücklich das Tor, aber absolut verdient in dem Moment. Und dann um die 80. Minute, kurz vor Schluss, hat dann Reis nochmal endgültig den Deckel drauf gemacht und dann zum 4-0 getroffen. Also Also zur Gesamtleistung kann man sagen, geht doch, offenbar kann man zufrieden sein auf HSV-Seite, absolut, waren auch alle, aber Braunschweig war halt auch wirklich.
Ja, also als einziger von den Abstiegskandidaten hat Braunschweig halt nicht gut performt, ne? An diesem Spieltag. Also Rostock war ja sehr, sehr gut gegen uns, ne? Kaiserslautern auch sehr gut gespielt heute gegen Kiel, ne? Braunschweig nicht. Ihr habt euch da so ein bisschen den Frust von der Seele geschossen, habe ich das Gefühl, ne? Kann das sein?
Es tat auf jeden Fall sehr gut, mal nach so langer Zeit wieder einfach ein paar Tore zu schießen und auch souverän zu sein, ne?
Ja.
So.
Ansgar,
wirklich ein bisschen, der Wermutstropfen so ein bisschen.
Pass auf, ich möchte
für mich Nemeth.
Okay.
Der wieder kein Tor geschossen hat und dann aber diesmal den Pfosten getroffen hat.
Ja.
Wir sind ja tatsächlich die Mannschaft, die in der Liga weit am meisten Aluminium getroffen hat.
Ja, das habe ich auch mal irgendwo gehört.
Ja.
Ja, das ist Pech, das stimmt. Ich wollte dich nochmal dazu fragen, wie du denn jetzt diesen Sieg wertest, Ansgar. Ist das für dich jetzt nur noch nicht mehr als ein Achtungserfolg auf dem Weg in ein weiteres Jahr zweite Liga? Oder ist das jetzt doch mehr für dich? Weil letztes Mal warst du ja schon sehr entschieden, nein, die Saison ist vorbei für uns, da geht nichts mehr, kann man vergessen. Oder siehst du das jetzt auf einmal doch anders?
Also erstmal, das hängt jetzt sehr davon ab, wie Düsseldorf gegen Schalke spielt. Da steht ja immer noch 0-0 jetzt zur Halbzeit.
Ja.
Meine Meinung ist auch, das hat sich jetzt auch nicht großartig geändert. Wir müssten ja auch die nächsten drei Spiele einfach alle gewinnen. Und so war unsere Leistung jetzt einfach nicht. Und Düsseldorf
Das ist natürlich Quatsch. Ihr müsst nicht alle drei Spiele gewinnen. Also es hängt sehr von den anderen Ergebnissen ab.
Nein, Justus,
es langt auch, wenn ihr noch zwei Spiele gewinnt, Ansgar, glaub mir.
Nee, das hat mit Glauben nichts zu tun, das hat einfach was mit Rechnen zu tun. Stell dir vor, Düsseldorf.
Genau. Wenn Düsseldorf heute verliert.
Ja, wenn Düsseldorf
und das nächste heute Spiel verliert, unentschieden genau. spielt und das nächste Spiel auch unentschieden spielt und du gewinnst die
stimmt.
nächsten drei.
Ja, gut, okay. Ja, wenn wir dann müssen wir die nächsten drei aber offenbar gewinnen.
Die nächsten zwei, meine ich. Die nächsten zwei.
Ja, gut, okay. Aber es kann ja jeder jetzt mal für sich selber ausrechnen. Klar.
Ihr habt jetzt wieder Tore gut gemacht auch, ne? Wenn ihr jetzt 4-0 gewinnt.
Also das Torverhältnis werden wir nicht mehr besser bekommen als Düsseldorf. Das ist mal ziemlich klar.
Nee, das stimmt.
Es ist einfach sehr unwahrscheinlich. Es ist aber wirklich reine Mathematik. Und es hängt natürlich ein bisschen was davon ab. Wenn Düsseldorf heute Abend nicht verliert, dann ist es quasi ausgeschlossen. Wenn sie heute Abend verlieren, dann geht noch was.
Genau.
Dann geht noch ein bisschen mehr. Aber es ist natürlich drei Spiele, an drei Spielen 4 Punkte aufzuholen, ist einfach sehr schwierig.
Klar, es ist schwierig. Okay, gut, also ja, genau. du wertest es jetzt als Achtungserfolg. Reine Makulatur.
Also ich kann dir noch eins sagen. Natürlich sind die nächsten Spiele trotzdem, auch unabhängig vom Aufstieg, sehr wichtig für die Weichenstellung für die nächste Saison. Das ist also, es ist jetzt ein Unterschied, ob man jetzt aus den nächsten drei Spielen noch einmal untergeht, einmal unentschieden und einmal irgendwie glücklich gewinnt.
Ja.
Dann geht man ganz anders in die nächste Saison. Als wenn man jetzt nochmal alles gibt und nochmal ordentlich Punkte holt. Ne? Also von daher war das Spiel heute so für die Stimmung in der Mannschaft, glaube ich, und in der Stadt bei den Fans schon natürlich sehr wichtig.
Ja, auch.
Das ist auch schon sehr wichtig, wie es weitergeht.
Natürlich für diese wichtige Woche, dass ihr so ein bisschen Fansupport habt und nicht irgendwie
Na klar.
Leute, die euch nichts zutrauen.
Na klar.
Na gut.
Also es ist schon schlimm, wie schlecht die St. Paulianer rechnen können. Das ist wirklich, das hast du ja letztes Mal schon. Ich dachte, ich wollte dir eigentlich noch im Vorgespräch sagen, dass du doch bitte hier keine Rechenspiele. Justus und ich, liebe Hörerinnen und Hörer, Justus und ich sind ja zusammen auch in die Schule gegangen. Also von daher weiß ich, dass er damals schon in Mathe keine große
Ich höre gemacht. Hier einen frustrierten HSV-Fan, der anderen nichts gönnt. Und jetzt versucht noch rumzustechen.
Ich würde mich freuen, wenn du ein bisschen besser rechnen könntest.
Ja,
aber du hast andere tolle Qualitäten.
Gut. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem hier.
Man of the Match.
Ja, bei
uns kann ich ganz einfach sagen.
Das kannst du, okay, dann sag mal ganz einfach.
Bei uns ganz einfach Glatzel, weil er 2 Tore geschossen hat, weil er wieder da ist und weil er natürlich vor allem trotz irgendwie was auch immer er da hat, sich aufs Feld gekämpft hat. Ein Arbeitnehmer, der sich nicht sofort krank schreiben lässt. Das ist gut.
Das ist gut. Ja, bei uns auch ganz einfach. Nikola Vassil, ja, mal wieder, ne? Monsterparaden ja. Gegen Perea hat uns den Sieg festgehalten, ganz klar.
Müssten wir eigentlich mal eine Statistik machen, wie oft Vassil oder wer überhaupt so am häufigsten Man of the Match war, ne? Haben wir leider nicht gemacht.
Nee, aber kannst du gerne mal machen.
Na.
Mach mal zum nächsten Mal, Ansgar, das ist deine Hausaufgabe.
Ja, ich...
Du, der du so gut rechnen kannst, kannst du gerne mal, kannst gerne mal die Statistik rausholen dann.
Ja, die
okay, kommen wir zu dem hier.
Die goldene Ananas geht an.
Also, bei uns gibt's so einiges. Ich würde mal sagen, leider doch die Jojo Eggestein-Chance, wo er den Ball nicht quergelegt hat auf Dapo. Weil das ja auch nicht zum ersten Mal vorgekommen ist, dass er einfach nicht richtig guckt, wo steht da noch jemand frei. Er ist ein bisschen egoistisch manchmal und langsam und deswegen, ja, muss ich ihm die geben, aber an sich hat er wahrscheinlich sehr, sehr gut gespielt. Die ganze Mannschaft war toll. Es gab auch noch von einem Kumpel von mir, ich hatte mehrere Kumpel natürlich vor Ort im Stadion, mit denen ich auch im Kontakt stand. Einer von denen war ganz geschockt, dass die Hansa-Fans immer irgendwie geklatscht haben und dann staccato-artig Sieg gerufen hätten, was man aber ja irgendwie kennt. Also das machen ja irgendwie viele Fußballfans. Ist eher so ein Ding aus der Vergangenheit, habe ich das Gefühl. Dieses Klatsch, 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 Sieg, was ja irgendwie sehr an Sieg Heil erinnert. Er kannte das anscheinend nicht. Ich fand das jetzt nicht irgendwie so dramatisch, aber ich meine, wenn man es irgendjemandem zutraut, dann natürlich auch den Hansa-Fans, dass sie sowas bringen.
Dazu habe ich mal eine Anmerkung. Und zwar, es geht jetzt ein bisschen in die Politik. Björn Höcke steht ja oder stand ja gerade vor Gericht, weil er irgendwie so eine SA-Losung benutzt haben soll. Alles für Deutschland.
Ja.
Hast du das mitbekommen? So.
Ja.
Das hat er wohl in Reden mehrfach benutzt. Und jetzt ging es in der Verhandlung darum, ob er das wissentlich getan hat, dass es eine SA-Losung ist oder nicht. Mhm. Und bei den Hansa-Fans, da stand auf einem Transparent ja alles für den FC Hansa oder alles für Hansa Rostock oder was jedenfalls alles.
Ja.
Und dieses alles für Hansa Rostock gibt es aber auch, hab ich dann auch gesehen, gibt es auch als Schal von denen und sowas. Und ich frage mich, ob das da jetzt auch die SA-Losung ist. Es gibt ja auch,
Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Also man kann den Hansa-Fans vieles vorwerfen und ich würde es auch nicht. Also es würde mich nicht wundern, wenn sie tatsächlich da irgendwelche Anspielungen hätten, aber ich glaube, dieses alles für gibt es auch bei anderen Vereinen. Also
das kann sein. Das habe ich schon
oft gehört. Ja.
Wobei das mit der Hansa-Jugend ist natürlich kein unglücklicher Zufall.
Nee, das wahrscheinlich eher nicht.
Nee, das definitiv nicht. Na gut, okay. Ja, so, aber
genau,
wo waren wir stehen geblieben?
Dieses Geklatsche und das Sieg der Hansa-Fans irgendwie. Ja. Ja. Kann man so oder so interpretieren. Aber
wir können ja diese Folge nennen, alles für Freibeuter und Pfeffersack.
Ja, das können wir machen. Aber wir wollen uns da nicht in irgendeine Ecke drängen lassen. Also insgesamt fiel mir auch auf, dass es blieb nicht nur friedlich, sondern also es gab auch überhaupt gar keine Bengalos in der Fankurve der Rostocker, was erstaunlich war. Ich vermute allerdings, dass die Polizeikontrollen diesmal so scharf waren, dass sie wirklich es nicht geschafft haben, da irgendwas ins Stadion zu schmuggeln.
Haben alle Ärsche durchsucht.
Alle Ärsche durchsucht?
Ja, weil die ihre Bengalos mit einführen.
Ach so, im Po, oder?
Ja, im Po, ja. Alle mussten mal das Po-Loch zeigen, was sie da drin versteckt haben.
Ja, das
hat die Polizei einmal reingegriffen und die ganzen Bengalos rausgeholt.
Ja, ja. Ja, das war erstaunlich. Also die einzigen Bengalos, die brannten, waren tatsächlich in der Südkurve bei St. Pauli-Fans.
Und da aber auch nur ein paar, ne?
Auch nur ein paar, ja.
Es muss dann wohl tatsächlich, hat so ein bisschen mehr Kontrolle gegeben. Polizei.
jetzt drehst du aber auf hier, mein Lieber. Ja, hast du eine goldene Ananas?
Nein.
Nein, gut. Okay, dann machen wir mit dem hier weiter.
Klassen mit Steffen.
Oh.
Hast du was?
Ja, ich habe jetzt keinen O-Ton, aber es ist wirklich, also die Interviews mit Steffen Baumgart, also wirklich immer so unsouverän, angefasst. Dann sagt er mal, verstehen Sie mich nicht falsch.
Nach dem Spiel auch jetzt, oder?
Besonders schlimm, also irgendwie, dann schießt er immer so gegen die Medien.
Also in der PK nach dem Spiel auch, oder?
Ja, hat heute in einem Interview, die PK danach habe ich gar nicht gesehen oder gehört, er hat nur so im Interview hat er gesagt, es ist besser, wenn er nichts sagt.
Ja.
So, was ich auch schon irgendwie albern finde. Ja. Und was ja das Schlimmste, ein wirklich schlimmer Auftritt, darüber hat sich auch, glaube ich, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs und auch die Sportschau heute so ein bisschen lustig gemacht. Mhm. Ein bisschen staunend, wie man so blöd sein, also wie man so unsouverän sein kann. Es gab ja die Kinder-PK, ne? Girls and Boys Day in Hamburg, und dann kommen immer die Kinder und dürfen da ihre Fragen stellen. Und dann wurden solche Fragen, da wurde die Frage, steigt der HSV noch auf? Oder wussten sie denn, als sie zum HSV kamen, dass der Kader nicht zu ihrer Spielidee passt und noch irgendwie solche, so ein bisschen so tricky questions, aber die musst du natürlich in so einer Kinder-PK dann irgendwie, musst du souverän und freundlich und locker bleiben, ist ja auch nicht schwierig, aber er war wirklich,
Er hat das ja aber auch ganz nett gemacht.
Und nee, so, fand ich jetzt.
Also man merkt, dass er angespannt war und dass ihm das jetzt irgendwie nicht so richtig ins Programm passte, aber er hat es dann ja sehr nett erklärt am Ende, fand ich jetzt nicht so schlimm. Nö.
Ja, weiß ich nicht. Also,
aber du hast recht, also man merkt ihm einfach an, er ist nicht wirklich so souverän und strahlt jetzt nicht irgendwie die große Lässigkeit aus. Also,
er war,
man merkt
aber
ihm die Anspannung an.
Also er war wohl aber auch in Köln schon bei den Pressekonferenzen immer ein bisschen kratzbürstig oder auch bei Interviews, insofern gut, okay. Aber ich hätte mir da irgendwie viel mehr so Jürgen Klopp-artiger vorgestellt. Mhm. Und ich finde,
er so verschmitzt, ne? Irgendwie so verschmitzt.
Er hat gar nicht so People-Skills.
Weiß ich auch nicht. Ich meine, gut, aber wie er da an der Seitenlinie abgeht, das ist ja auch schon.
Ja, das ist ja auch irgendwie schon ganz sympathisch.
Naja, es ist sympathisch, aber es zeugt ja auch davon, dass er irgendwie auch sich nicht so richtig unter Kontrolle hat. Die berühmte, wie du immer schon sagst, Kackstellung. Ne?
Ja. Ja. Na gut, egal. Weiter geht's.
Ich habe auch Kleffen mit Steffen habe ich auch was. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass auf Instagram in einer Insta-Story, also ich folge ja Steffen Baumgart, du ja hoffentlich auch, wurde von seiner Tochter.
Wir haben ja ein das Sofa, natürlich, klar.
Die Instagram-Story von Baumgarts Tochter Emilia heißt sie, die legendäre Brüllcouch ihres Papas verkaufen möchte.
Ja. Ja.
Ich weiß nicht, ob das ein Scherz ist. Ist das irgendwie ein PR-Gag? Oder wollt ihr das wirklich verkaufen? Und es gab ja ein Foto von dieser Couch und ich habe die sofort erkannt. Ne? Also die sieht ja wirklich genauso. Das ist genau die Couch, wo ja dieses legendäre Video gepostet wurde, über das wir uns ja vor ein paar Folgen mal unterhalten hatten, wo du noch sagtest, also wenn er die Mütze trägt, dann ist das gestaged. Er trägt die Mütze die ganze Zeit, ne? In dieser Aufnahme. Ja. Ich weiß nicht, ob du das nochmal gecheckt hattest. Das heißt, das ganze Video war gestaged. Oder nicht? Oder jetzt doch nicht?
Nein, das Video war nicht gestaged.
Ach so, ja. Und er hat auf jeden Fall seine Baumi-Schiebermütze auf, auch zu Hause, wenn er Spiele guckt anscheinend.
Ja, offenbar.
Genau.
Ja, lustig mit der Couch. Also,
die ist auch total speckig und dreckig, ne? Also auf dem Foto, die sieht ja noch nicht mal besonders gut aus auf diesem Bild. So. Ich habe das mal gescreenshottet. Also wenn du willst, können wir nochmal auf Insta und Twitter posten.
Ja, machen wir mal.
Es war so ein bisschen wie so ein Witz irgendwie, weil ich meine, wer möchte. Alter, 1:0 für Schalke.
Oh, yay!
1:0 für Schalke, mein Lieber. Hammerschuss gerade. 55. Minute.
Mega.
Da freut sich der HSV-Fan.
Egal. Ja, nun, aber ihr ja auch.
Ja, wir freuen uns auch so ein bisschen.
Es ist trotzdem so, dass wir noch sehr, sehr weit weg sind von allem. Aber ich kann dir sagen, Steffen Baumgart ist jetzt auch gerade aufgesprungen. Hochgegangen aus seiner Kackstellung.
Wahrscheinlich.
Freut sich.
Wahrscheinlich. Ob die jetzt ob die inzwischen schon eine neue Couch haben oder ob er immer noch auf dieser ranzigen Couch sitzt.
Er wohnt ja jetzt eh. Die Couch ist ja in Köln und er ist in Hamburg.
Ach stimmt, er ist ja in Hamburg, ne? Ja, das stimmt.
Ja.
Yes. Okay, das war's auch schon. Dann kommen wir jetzt mal zu dem hier.
Hört's aber herzlich.
Ich habe so ein bisschen aufgehört, eure PKs zu gucken. Das ist mir alles viel zu intellektuell da. Immer mit diesen schlauen Fragen.
Ja,
vom Millern-Ton, ja, von
ist,
Tim.
Ist nicht so Boulevard-Klamauk wie bei euch.
Ja.
Das stimmt. Ja, es ist, ich habe auch wieder nichts aus der Pressekonferenz. Das war wieder alles sehr, sehr souverän und alles sehr sinnvoll, was gefragt und geantwortet wurde. Aber ich wollte mal herausheben, dass er es geschafft hat. Hürzi Baby, wie er ja von, weißt du, wer ihn Hürzi Baby immer nennt?
Jackson Irvine.
Hürzi Baby? Nein, das ist nicht Jackson Irvine. Nee, es ist unser lieber Kollege Erik Haut.
Ach so.
Von
St.
Pauli Pop. Okay. Der nennt ihn immer Hürzi Baby. Okay. Und entschuldigt sich immer dafür, ganz süß. Weil das, ich glaube, er findet das respektlos. Ich finde das total okay. Du hast ihn, wie hast du ihn noch genannt? Hürzelmeier? Nee. Du hast auch schon also einige Namen für ihn gehabt.
Ja, ja, das stimmt. Ich vergesse auch immer, wie er dann irgendwie dieses Hürz, ja. Er wurde ja auch mal von einer Moderatorin irgendwie Herr Hürzelberger genannt oder sowas.
Hürzelsberger, oder?
Ja, Hürzelsberger. Ja, irgendwie so weiß ich gar nicht mehr genau.
Ja, gut. Also Fabian Hürzeler muss unser Derby kommende Woche nicht von der Tribüne aus verfolgen, sondern er darf neben Baumi an der Seitenlinie stehen und,
ach, das wird schön.
Und synchron, wie du so schön sagst, in die Kackstellung gehen. Er hat keine gelbe Karte mehr gesammelt bisher. Hm. Hat sich sehr zurückgehalten. Das wollte ich mal hervorheben. Dass er scheint sich da unter Kontrolle zu haben. Das ist gut. Ja, das war's. Dann kommen wir jetzt zum
Leserbrief der Woche.
Und da hast du doch bestimmt was mitgebracht, lieber Justus, oder?
Ja, da habe ich was mitgebracht. Und zwar hat mich vor ein paar Tagen ein alter Freund kontaktiert. Und zwar, ich gucke mir das hier gerade mal an.
Bei ein alter Freund denke ich natürlich an das Schweigen der Lämmer, aber ich glaube nicht, dass Hannibal Lecter dich kontaktiert hat.
Ein alter Freund ist Hannibal Lecter?
Musst du bei dem Ausdruck ein alter Freund nicht auch an Hannibal Lecter denken?
Nee. Nee, muss ich nicht. Ist das ganz zum Schluss, wo er...
Ja, ganz zum Schluss, genau.
Durch die Menge wandert und sagt, er hat noch eine Verabredung mit einem alten Freund oder so, ne?
Genau, also mit dem alten Gefängnisdirektor, den immer
fehlt. Stimmt. Ja,
ich habe eine Verabredung zum Abendessen mit einem alten Freund.
Jetzt, wo du es sagst, stimmt. Nee, das war jetzt wirklich ein alter, ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und zwar, der schreibt mir hier auf Signal: Ich lach mich schlapp. 3 Ausrufungszeichen. Ich habe gestern eure Podcast-Folge 113 gehört, wo ihr auch über die Spielankündigungsplakate gesprochen habt. Rate mal, wer die Hertha BSC-Plakate zum Spiel gegen Barcelona gemacht hat. Smiley, smiley, smiley. Kompliment an Ansgar. Krasses Gedächtnis. Ja, also, wer sich nicht mehr erinnert, wir hatten uns in Folge 113 damals über einen anderen sehr guten Freund von mir unterhalten, der Werbetexter ist und der immer die Heimspiel-Ankündigungsplakate für Fortuna Düsseldorf textet. Und da immer sehr, sehr witzige, sehr kreative Headlines schreibt, die wir auch vorgelesen hatten in unserem Podcast. Und da hattest du dann auch erwähnt, was irgendwie so das Urgestein der kreativen Spielankündigungsplakate gewesen sei, wäre dieses Plakat von Hertha BSC gewesen. Vor dem Spiel gegen Barcelona, das ist irgendwie schon ganz alt, ne? Das gab es irgendwie.
Das habe ich mal.
2006 also, oder so, keine Ahnung.
Nee, nein, nee, noch länger
noch
her.
Älter, ja.
Noch länger her, das ist, muss irgendwie.
2000.
Lass es 25, 26 Jahre her sein.
Ja. Wie war die Headline? Sag sie nochmal.
Also, sie haben gegen Barcelona gespielt und da stand dann: Barca ist hart, aber wir sind härter.
Richtig.
Kann man natürlich, wenn man härter ist, bei jedem Verein machen, aber.
Wurde zum ersten Mal so offiziell gemacht.
Ich weiß nicht, ob es da das erste Mal war, vielleicht gab es auch schon, aber es war das erste Mal, dass ich das in den Straßen von Berlin gesehen habe.
Ja, ja, genau. Weil also er hat nämlich, also mein Kumpel ist Designer bzw. Artdirektor und der hat damals in seiner ersten Werbeagentur in Hamburg gearbeitet und hatte dieses Plakat gestaltet. Ich glaube, der Text war.
Da haben die Berliner sich auch noch Know-how aus Hamburg geholt, um so ein Plakat zu gestalten.
Ja, ist das verboten?
Nö, ich finde es jetzt ein bisschen überraschend. Also ich hätte mir doch als Hertha BSC Berlin eine Berliner Agentur dafür gesucht.
Weiß nicht, vielleicht ist ja der Inhaber Berliner oder so, kann ja sein. Auf jeden Fall gab es die damals in Hamburg.
Ja.
Ja, oder vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht waren die auch sogar in Berlin, keine Ahnung. Ja.
Egal.
Ja, genau. Das wäre mal mein Leserbrief der Woche.
Schön. Ja, ich habe ein krasses Gedächtnis, das stimmt.
Ja, und du kannst auch richtig gut rechnen.
Übrigens kam mein Sohnemann gerade rein und hat mir auch nochmal bedeutet, dass Schalke 1-0 führt.
Das ist gut. Den hast du gut erzogen, Ansgar.
Ja.
Recht so. Ja. Nee, es steht inzwischen 1-2 schon. Also das, er hat dich angelogen.
Ja, ja. Gut, nein. Kommen wir mal zu dem hier.
Die Spitze des Spieltags.
Ja, was kann es anderes sein, als dass wir nach 70 Jahren wieder vor dem HSV stehen?
Ich dachte, wir reden jetzt endlich mal über die Dixie-Klos.
Ach so, willst du über Dixie-Klos reden? Ja, das können wir auch gerne.
Das haben wir doch gar nicht gemacht in dieser Folge. Das ist doch eigentlich das Thema dieses
Spieltags. Das stimmt,
Spieltags.
Ja, das haben wir bisher so ein bisschen umkurvt, das Ganze. Ne?
Also die Sache ist ja die, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Die Rostocker haben euch die Waschräume demoliert. Und zwar aufs Übelste. Und dafür habt ihr jetzt 40 Dixie-Klos hingestellt. Okay, soweit so genau. Gut. Ganz witzige Aktion. Auch im Übrigen total nachvollziehbar und in Ordnung. Ist, glaube ich, auch schon in anderen Stadien passiert.
Man muss dazu sagen, sie haben nicht nur unsere Klos demoliert, sondern sie haben auch noch Keramikteile irgendwie auf die Ordner geschmissen und die damit schwer verletzt.
Ja. Ne? Das ist nicht in Ordnung. Und
das ist nicht in Ordnung. Das ist nämlich das übelste Verhalten, was man überhaupt an den Tag legen kann, wenn man irgendwie als Gast in einem anderen Stadion unterwegs ist. Das ist nur mal so vorweg. Aber sag gerne, was jetzt deine Meinung dazu ist.
So, jetzt habt, ne, es geht jetzt gar nicht darum, sondern ihr habt ja noch einen draufgesetzt. Ihr habt ja ein Lied dann abgespielt von einer Band, von der ich jetzt nicht weiß, wie sie heißt, aber es war sozusagen,
es war die Deutsch-Punk-Legende Tommy Molotow, der das Ganze intoniert hat.
Das ist heute so für Hansa-Fans nur Dixie-Klo.
Ich habe hier den Text vorliegen. Soll ich mal vorlesen?
Ja, bitte, lies mal vor.
Also, erste Strophe. Beim letzten Mal ist was passiert, ihr habt den Waschraum demoliert. Doch wer sich nicht benehmen kann, der trägt die Konsequenzen dann. Hygiene ist euch nicht viel wert, ihr habt die Nasszellen zerstört. Doch euer Jammern lässt uns kalt, es tut uns leid, dass ihr nichts schnallt. Dann kommt der Refrain. Und deshalb ist das heute so für Hansa-Fans nur Dixie-Klo. Ja, ist doch lustig.
Also,
charmant auch noch.
Wir haben ja gestern ein Video davon gepostet. Wir hatten ja auch ein Video aus dem Stadion.
Ja.
Ich fand es jetzt erstmal auch witzig, dass ihr das sozusagen so weitergedreht habt. Das ist so richtig so. Das hat aber auch so ein bisschen was mit Trash-Entertainment zu tun. So zwei Leute treffen aufeinander und dann. Das ist so ein bisschen wie so Boulevardschlachten ablaufen. Ne?
Naja, gut. Ich meine, es ist im Grunde so, wie die Fans ohnehin miteinander kommunizieren.
Ja, ich finde, das ist aber schon sozusagen, also ihr...
Aber auf gehobenem Niveau, weil ich meine, wenn die Hansa-Fans nur irgendwie Scheiß St. Pauli singen oder die Scheiße kommt von Millerntor, du da, kommt hier mal was irgendwie halbwegs lustig
aber
getextet
ist.
Das, ne?
stimmt, aber es ist ein großer Unterschied, ob die Vereine, ob die Fans singen, die Scheiße kommt von Millerntor, oder ob der Verein das offiziell absegnet und es über die Lautsprecherboxen kommt. Das würde jetzt in keinem anderen Stadion, es würde ja auch bei Hansa Rostock und auch beim HSV nicht passieren.
Wir sind ja etwas andere Verein. Durch die
Lautsprecherboxen kommt, die Scheiße kommt von Millerntor. Das machen, wenn dann die Fans. Das garantiert nicht der Verein.
Es wurden ja keine Schimpfworte hier irgendwie benutzt oder so.
Naja, das stimmt. Also ich finde, es wurde einfach doch kontrovers diskutiert, ob das in Ordnung ist.
Es ist erstaunlich, finde ich, dass es kontrovers diskutiert wurde. Du hast es vor allem kontrovers diskutieren lassen.
Ich habe das auf Twitter mal zur Diskussion gestellt. Ich habe aber auch ansonsten, du kannst aber auch gucken, wo du willst. Also die Leute finden es, die einen finden es geil und witzig. Ich muss ja auch zugeben, ich finde es ja auch irgendwie ganz witzig.
Ja.
Trotzdem ist es, weiß ich, man demütigt die anderen damit nochmal in einer Situation, wo auch sozusagen gar nicht Waffengleichheit herrscht, weil sie bei euch zu Gast sind, so. Und ihr habt sie jetzt natürlich, es wurde dann auch eingewendet, naja gut, man hat sie ja nicht eingeladen, wir wollen sie ja gar nicht als Gäste haben. Nee,
genau. Das ist,
trotzdem habt ihr, finde ich, die Verpflichtung, sozusagen als Verein, euch darum zu kümmern, dass es den Leuten irgendwie einigermaßen gut geht und sie nicht zu, dass der Verein, die Fans des anderen Vereins, sollte sie nicht verspotten. So, und nicht demütigen.
Ja, weiß ich nicht.
Und ich finde, das ist diese...
Also wenn sich jemand so schlecht benommen hat, finde ich, ist das okay, wenn man ihn dann wieder einladen muss, dass man ihm dann vielleicht noch eine kleine Spitze mit reindrückt.
Ich finde, mit den Dixi-Klos hätte absolut ausgereicht.
Nee, das mit den Dixi-Klos war ja, das war ja, Ansgar, ich sehe das eher so, dass die Dixi-Klos eine Notwendigkeit waren. Und der Song war nochmal so eine Cherry on top. Ich verstehe dich, ich sehe es ja auch so. Ich denke auch, hätte man nicht machen müssen, aber finde ich unterm Strich nach meinem Empfinden noch völlig im Bereich des Okayen. Ja, es hätte nicht jeder Verein gemacht. Aber dafür ist unser Verein halt auch ein bisschen anders als andere Vereine. Unser Verein hat eine Meinung und schweigt nicht zu irgendwelchem Bullshit. Und das passt hundertprozentig in den Codex, wie ich mir das bei uns vorstelle.
In den Codex.
Genau, in den Codex.
Rothose 78 schreibt dumm und geschmacklos, aber was will man den Anhängern der Betriebssportmannschaft dieser NGO erwarten?
Warte, solche Kommentare, das finde ich dann, das ist wieder so entlarvend. Das ist irgendwie so diese frustrierten, deprimierten HSV-Fans, die irgendwie nichts anderes haben, als sich jetzt über den Stadtnachbarn zu echauffieren. Oh, jetzt gerade Ausgleich Fortuna. Ja, das ist ja klar irgendwie, dieses sich für andere echauffieren, das ist ja eigentlich das, was ihr uns immer vorwerft, dass wir irgendwie uns irgendwie schnell aufregen, für andere in die Bresche springen, die angeblich irgendwie benachteiligt sind. Und jetzt machen eure Fans das genauso, weil sie irgendwie meinen, sich fremd echauffieren zu müssen für irgendwelche Rostocker, die ihr ja auch gar nicht mögt.
Lass mich noch mal kurz hier was vorlesen. Typisch Pauli, immer schön den Moralzeigefinger heben. Wenn es aber für eine eigene pseudo-witzige Aktion gut ist, wird das halt nicht eng gesehen. Finde es absolut daneben. Und Jonas schreibt, ist eigentlich der beste Kommentar, wann Dixi-Klo-Kult-T-Shirts? also ich muss das noch mal sagen, Jakob. Justus heißt du, du heißt ja gar nicht Jakob. Ich denke mal, du heißt
nee.
Jakob.
Ja, nee.
Freibeuter.
Ja.
Ich finde, es ist ein Riesenunterschied, ob da was von den Fans kommt oder vom Verein. Und das fand ich für einen Verein von offizieller Stelle ist eine sehr ungewöhnliche Aktion.
Ist auf jeden Fall eine ungewöhnliche Aktion.
Da muss man auch nicht sagen, ja, wir sind halt der andere Verein, wir sprechen Bullshit an. Das hat nichts mit Bullshit. Also ihr eskaliert damit eine Sache. Man kann nur froh sein, dass ihr lange Zeit nicht mehr auf Rostock wahrscheinlich treffen werdet, weil ihr wahrscheinlich jetzt in der ersten Liga wahrscheinlich für immer bleiben werdet.
Ja, genau, das siehst du richtig. Das stimmt. Im Englischen gibt es diesen schönen Begriff Parting Shot. Wenn man sich trennt, schießt man nochmal einen hinterher. Das kann man so werten jetzt bei uns. Rostock runter in die dritte,
das
hier
stimmt.
Hoch in die
erste.
Ja,
okay. Ja. Das ist natürlich nochmal eine ganz interessante Interpretation. Also so, weil ihr es wusstet, ihr trefft sie erstmal ganz lange nicht mehr, habt ihr ihnen nochmal richtig einen auf die Fresse gegeben. Weil ihr wusstet auch, sie können sich nicht in einem halben Jahr rächen, wenn ihr dann hinkommt und dann machen sie ein lustiges Lied über euch.
Das würden die aber auch gar nicht hinkriegen. Das bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, wobei man muss ja schon sagen, dass dieses Lied ist auch ziemlich reimlich oder ich fress dich. Also ich finde die Idee, so ein Lied zu machen, ist schon ganz lustig. Den Text fand ich jetzt, ich meine, man merkt halt, dass das innerhalb von 3 Tagen oder ehrlich gesagt, glaube ich, innerhalb von 6 Stunden irgendwie kam die Idee, Texten, Songs schreiben und
Umsetzung. Also besser als Scooter ist es auf jeden Fall, mein Lieber.
Nee, das ist auf gar keinen Fall. Also Scooter ist ja etwas, der Scooter beherrscht ja sozusagen die Kunst des wirklich sozusagen des Gassenhauers. Ne? Das ist ja nicht einfach, also das ist zwar
okay,
einfach, aber
also
es ist genial.
Jetzt wird es aber ganz schräg. Jetzt verteidigst du Scooter als guter Liedtexter? Also du meinst, das wäre hohe Qualität, die der da abliefert.
Gut, Justus, müssen wir jetzt nicht drüber sprechen,
okay,
das ist ja
das finde ich aber sehr interessant, weil das also.
Aber Scooter macht ja keine Songs, die sozusagen andere Leute verspotten.
Okay, lass uns das hier beenden. Das hat keinen Sinn. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem hier.
Das Aufsteigometer.
Ja. Im Moment gerade entwickelt sich das Aufsteigometer. Also es steht 1:1. Es ist ja, also bei Schalke Düsseldorf, ist noch immer alles drin für euch.
Genau, ja? Da muss man sagen, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sind uns da voraus, weil die das Ergebnis schon kennen, während wir hier noch im Nebel stochern. Hat jetzt keinen Zweck. Es wäre nett, es gab ja wohl gerade sogar einen Videobeweis. Es wäre schön, wenn Schalke das doch gewinnt. Ansonsten kann der HSV einfach ganz entspannt die nächsten drei Spiele angehen. So, Justus. Und eigentlich müssen wir jetzt ja zum Ausblick mit Einblick kommen und sozusagen über das nächste Spiel, das Derby-Spiel sprechen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir dazu nochmal eine eigene Folge im Laufe der Woche machen.
Ja, das können wir gerne, das können wir sehr gerne machen, ja.
Ne, dann können wir jetzt uns noch die letzten 20 Minuten von Schalke gegen Düsseldorf jeder für sich angucken. Mhm. Und am 1. Mai vielleicht sprechen wir nochmal.
Ich werde nochmal ein kurzes Update zum Stand der Hafentreppe geben, wenn du Bock hast.
Du mir jetzt.
Ja, ich dir jetzt. Wie die Hafentreppe Stand jetzt aussieht. Weißt du das? Ist die schwarz-weiß-blau oder ist die braun-weiß-rot?
I don't know.
Sie ist braun-weiß-rot. Mal gucken, wie es am Mittwoch ist. Du checkst das dann bitte mal.
Ich bin sehr gespannt.
Ja.
Alles klar. Lieber Justus, es war mir eine große Freude, auch wenn du heute mal wieder ein bisschen vorlaut warst.
Du warst ein bisschen kratzbürstig heute, muss ich sagen. Aber es ist okay. Der Frust sitzt tief. Das verstehe ich auch.
Nicht so kratzbürstig wie Steffen Baumgart. Nee. Weißt du was? Ich glaube, ihr habt mit diesem Song, habt ihr euch das selber so ein bisschen verdorben, weil du schämst dich insgeheim dafür. Du hast es ja auch schon so halb zugegeben. Ihr schämt euch dafür. Ihr habt euch mal was getraut. Und fandet euch cool und jetzt merkt ihr hinterher, oh scheiße, war das eine gute Aktion.
Träumt weiter.
Weißt du, erinnerst du dich, als wir zur Schule gegangen sind, wir hatten nochmal so einen Mitschüler, ich will jetzt den Namen nicht sagen, ist auch egal, ich habe ihn auch vergessen.
Ich weiß.
Das war so,
ich weiß, wie ich meine. Erzähl mal,
wen meine ich, was hat er gemacht?
A.S.
Und was hat er gemacht?
Der hat irgendwie so einen lustigen Witz angehängt ans schwarze Brett über einen unserer Lehrer.
Ja, das hat er auch gemacht, aber irgendwann kam er auch mal mit so einem Fußball in den Klassenraum, hat geschrien, yeah, und hat den Ball an die Decke geschossen. Da ist eine Lampe kaputt gegangen.
Das stimmt.
Und der Lehrer stand da irgendwie gerade und das war aber sonst ein ganz braver Schüler, der nie irgendwas Schlimmes gemacht hat, aber einmal brach es aus ihm heraus und dann geht gleich alles kaputt und der Lehrer steht noch daneben.
Das stimmt. Und dann hat er aber kurze Zeit später auch nochmal irgendwas Lustiges. Einmal was Lustiges irgendwie ans schwarze Brett gehängt und dann wurde er natürlich auch erwischt und dann gab es irgendwie noch eine Lehrerkonferenz darüber.
Ja. Und es wird jetzt auch so eine Lehrerkonferenz über euch geben, glaube ich, mit diesem Lied, weil das kann der DFB oder der DFL nicht durchgehen lassen.
Ja, von irgendwelchen keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was in der HSV-Bärbel gerade los ist, aber dass ihr euch darüber aufregt, das finde ich echt.
Wir regen uns gar nicht darüber auf. Ich denke nur wirklich drüber nach, ob das jetzt eine gute Aktion war oder nicht. Jetzt sag mir bitte nochmal ganz kurz, wie heißt der Typ, der das gesungen hat?
Der hieß Tommy Molotow, hieß der.
Ja, aber wer ist das denn? Du hast ja gesagt Punk-Legende. Also ich meine, ich kenne
ihn auch so ein bisschen. Ich kenne ihn ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich habe das habe ich hier.
Ach so, siehst du wohl. So ist das.
Das hatte ich mir aufgeschrieben. Ich habe das gelesen. Ich kenne ihn auch nicht. Tut mir leid. Also ich bin jetzt nicht so tief in der Punk-Szene verwurzelt.
Ja, aber ich, sagen wir mal so, wir beide kennen ja schon die Hamburger Musikszene ganz gut. So zumindest, dass man das vom Namen eher irgendwie.
Es war jetzt nicht Schorsch Kamerun. Oder so, ne? Also.
Nee, aber Deutsch-Punk-Legende Tommy Molotow.
Ja.
Das ist doch aber armselig.
Es ist eigentlich auch total egal, wer das gesungen hat.
Also. Nee, aber das ist aber jemand, den es eigentlich, der sozusagen.
Schön wäre es gewesen, wenn das jetzt irgendwie Bela B. gewesen wäre oder so.
Molotow, so, der hat als Sänger bei Molotow Soda und Kanal Terror, okay. 1980 bis 83.
Da siehst du mal.
Okay, also ein 80er Jahre Punker. Okay, na gut.
Ja.
Na gut, meinetwegen.
Ja, komm. Also. Komm, Ansgar, jetzt nimm mal hier deine bigotte Maske ab und sag, dass das eine lustige, geile Aktion war. Aber ich weiß,
es ist eine absolute,
ich weiß nämlich, dass du das gut und lustig findest. Du willst es nämlich zugeben.
Es ist eine peinliche.
Weil du tust jetzt hier so, als ob du irgendwie so ein wahnsinnig überkorrekter Gutmensch wärst. Die Typen haben das verdient. Es hat genau die richtigen Leute adressiert, die da in der Kurve standen, glaub mir.
Es ist eine ungeheuerliche Entgleisung. Ich möchte, dass du dich davon distanzierst. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weiterhin einen Podcast mit jemandem zu machen, der sich nicht von solchen Sachen distanziert.
Oh Gott, okay? Gott, ja.
Also ich verlange eine offizielle Entschuldigung.
Du bist ein Spießer.
Im Namen aller Rostock.
Leider
ist das jetzt kein furchtbarer Spießer geworden. Abpfiff. Tschüss. Schluss. Bis zum nächsten Mal.
Alles gut. Oh Mann, oh Mann.
Sprechen mit Finn.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ja, weiß ich noch gar nicht, Fun mit Finn, Frust mit Finn, es ist so ein Mittelding. Grundsätzlich erstmal Frust mit Finn, weil ich lange nicht verstanden habe, was wir da fabriziert haben in der ersten Halbzeit und auch teilweise noch in der zweiten Halbzeit. Man musste sich natürlich erstmal so ein bisschen sammeln, Kommentare lesen, gucken, was die anderen Leute dazu so meinen, ein bisschen Twitter durchforsten und dann natürlich den großartigen Artikel von Millanton lesen, der dann einiges aufgeklärt hat. Aber fangen wir mal ganz schnell von vorne an. Keine Wechsel bei uns, 6 Wechsel, glaube ich, bei Hansa Rostock. Also die halbe Mannschaft ausgetauscht nach dem desolaten Auftritt gegen den FC Magdeburg. Ja, und die Vorzeichen waren natürlich krass. Gefahrenspiel, Dixi-Klos. Man konnte vieles erwarten. Und genau das Gegenteil ist eingetreten. Es gab keine Pyros, keine Rauchtöpfe, keine Raketen in Seiten der Rostock-Fans. Wir haben so ein bisschen gezündelt, gerade gegen Ende, als wir mit der Mannschaft auf der Süd gefeiert haben. Da gab es noch ein bisschen Pyro. Aber es ist relativ ruhig geblieben, was ich persönlich überhaupt nicht gedacht habe. Und ja, vor Anfang des Spiels spielen wir immer die Gästehymne, die wir auch bei jedem Verein spielen, sogar beim HSV, außerhalb bei Hansa Rostock. Letztes Jahr gab es das Lied zu den Bomberjäckchen und diese Saison gab es ein Lied zu den Dixi-Klos, was ich sehr, sehr befürwortet habe. Ich fand es sehr, sehr cool. Ich finde es auch immer noch cool und habe es ihm heute noch zweimal angehört, muss ich sagen. Und verstehe den negativen Ton jetzt im Nachhinein nicht. So nach dem Motto, St. Pauli ist sich ihrer Linie nicht treu geblieben und schlechtes Image und sonst irgendwas nicht. Also in der Vergangenheit hat Rostock unsere Dixies unsere Klos zerstört und unser Stadion demoliert, fällt regelmäßig mit rechten Stickern oder rechten Sprüchen auf und hat sowieso eine Leitlinie, die eigentlich nicht vertretbar ist. Von daher, so viel dazu. Dann kommen wir noch ganz schnell zum Spiel. Die erste Halbzeit hat mir überhaupt nicht gefallen. Im Nachhinein habe ich verstanden, dass man ja abwartend gespielt hat, dass man einfach sicher stehen wollte und dass Rostock mannorientiert gespielt hat und deswegen man nicht so oft die Lücken gefunden hat. Der einzige Spieler, der halt nicht gedeckt wurde, ist halt Nikola Vasil. Der hatte auch am häufigsten den Ball und hatte dann halt oft Zeit und hat überlegt, wo er ihn hinspielt. Zweite Halbzeit einiges schneller, ein bisschen verschoben. Wir haben ein bisschen die Räume geöffnet und durch ein schönes Standardtor sind wir dann in Führung gegangen. Damit endet das Spiel 1-0. Wir nehmen die 3 Punkte gerne mit. Das ist das Fun. Und ansonsten freue ich mich auf Stadtderby. Wir können aufsteigen, kommt darauf an, was Düsseldorf jetzt macht. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden. Ich habe mehr erwartet vom Spiel, aber am Ende des Tages zählen die 3 Punkte. Die haben wir im Sack. Und jetzt vollen Fokus auf Stadtderby. Forza.